Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, fordert von der deutschen Politik mehr Mut im Umgang mit den Zollankündigungen von US-Präsident Trump. Die Zukunft Deutschlands werde nicht in den USA gemacht, sagte DIW-Präsident Fratscher im rbb24-Inforadio. Um Deutschland zu stärken, müsse die künftige Bundesregierung mehr in das Land investieren. Man brauche einen wirtschaftspolitischen Kurswechsel. Fratscher kritisierte in diesem Zusammenhang die laufenden Koalitionsverhandlungen von Union und SPD. Nötig seien eine Steuerreform und eine Reform der Sozialsysteme. In den Verhandlungen spiele das bislang offenbar keine Rolle, so der Wirtschaftsexperte. Auch die Welthandelsorganisation warnt vor dem Hintergrund neuer US-Zölle vor einem internationalen Handelskrieg. WTO-Chefin Okonjo-Iweala erwartet, dass der Warenverkehr schrumpft mit negativen Folgen für das Wirtschaftswachstum. Vom Sitz der WTO in Genf, Katrin Hondel.
Frühere Prognosen müssten um fast 4 Prozentpunkte nach unten korrigiert werden, so die WTO-Chefin. Sie sei zutiefst besorgt über diesen Niedergang, sagte sie, und die Gefahr einer weiteren Eskalation durch Vergeltungsmaßnahmen hin zu einem Zollkrieg. Dann würde der Handel noch massiver beeinträchtigt. Okonjo-Iweala betonte, dass ein Großteil des Welthandels, etwa 74%, weiterhin nach den Regeln der WTO laufe. Die 166 Mitgliedsländer der Welthandelsorganisation rief sie dazu auf, sich, Zitat, konstruktiv zu engagieren und nach kooperativen Lösungen zu suchen.
Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben ihre Bodenoffensive im Gazastreifen ausgeweitet. Ziel der Offensive in einem Stadtteil von Gaza sei es, die sogenannten Sicherheitszone im Grenzgebiet zu Israel zu vergrößern, so die Armee. Zahlreiche Mitglieder der Terrormiliz Hamas seien getötet worden. Die Gesundheitsbehörde im Gazastreifen hat in der Zeit seit gestern früh mindestens 97 Tote gemeldet. Auch im Nachbarland Libanon gab es einen israelischen Angriff. Dabei sei ein Kommandeur der Hamas getötet worden, zusammen mit 2 Familienmitgliedern. Der Mann war laut Militär verantwortlich für zahlreiche Angriffe auf israelische Zivilisten. Im Korruptionsprozess gegen die frühere Berliner Gesundheitssenatorin Kalaice wird heute das Urteil erwartet. Der SPD-Politikerin wird vorgeworfen, sie habe sich bestechen lassen. Im Gegenzug für die Planung ihrer Hochzeit soll Kalaice einer Agentur einen lukrativen Auftrag aus ihrer Gesundheitsverwaltung verschafft haben. Eine Rechnung für ihre Leistungen stellte die Agentur laut Anklage nicht. Die Staatsanwaltschaft fordert deshalb eine 1,5-jährige Bewährungsstrafe. Kalaice weist die Vorwürfe zurück. Sie ist nach eigener Aussage davon ausgegangen, dass ihr Ehemann die Rechnung beglichen hat. Zugreisende müssen sich auf der Bahnstrecke Berlin-Hannover auf Verspätungen, Umleitungen und Ausfälle einstellen. Grund dafür sind Bauarbeiten ab heute Abend bis zum 14. April, wie die Deutsche Bahn mitgeteilt hat. Unter anderem wird zwischen Rathenow und Staffelde bei Stendal an der Oberleitung gearbeitet. An Wochenenden gibt es zudem Brückenarbeiten zwischen Wolfsburg und Stendal. Die Fahrzeit Richtung Hannover wird sich laut Bahn um 45 Minuten verlängern. In Wolfsburg halten während der Bauarbeiten keine Fernzüge. Der RBB hat seiner Belegschaft sein Konzept für die Sanierung des Senders vorgestellt. Geplant sind schlankere Strukturen, der Abbau von Führungsebenen, die Zusammenlegung von Organisationseinheiten und ein verändertes Programmangebot. Alexander Schmidt-Hirschfelder, rbb24.
Zum Beispiel soll im rbb-Fernsehen das erfolgreiche Format Der Tag auf den Samstag ausgeweitet werden und damit das Heimatjournal inhaltlich übernehmen. Im Hörfunk sollen die Nachrichtenredaktionen aller Programme zusammengehen. Bei den Angeboten für das jüngste Publikum konzentriert sich der rbb auf die Marke Unser Sandmännchen und will die Produktion des Podcasts Ohrenbär einstellen. Insgesamt will der rbb Personal- und Honorarkosten in Höhe von 22 Millionen Euro sparen, 9 Millionen Euro, um die Zahlungsfähigkeit im kommenden Jahr zu sichern und 13 Millionen Euro für die digitale Transformation. Die Gesamtsumme entspricht einem Umfang von 254 Stellen.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute meist sonnig, örtlich lockere Quellwolken, maximal 19 bis 22 Grad. Zurzeit in Berlin-Wannsee 11 und in Marzahn 17 Grad, in Guben 13 und in Liebenwalde 18 Grad. Morgen teils sonnig, teils wolkig bei nur noch 9 bis 14 Grad. Die Zeit 12.05 Uhr.
Radio 3. Klassik bis 2. Mit Inke Griebsch.
Ich grüße Sie und freue mich, dass Sie zuhören. Max Bruch hat seine letzten Lebensjahre in Berlin-Friedenau gewohnt und dort hat er unter anderem seine schottische Fantasie für Geige und Orchester geschrieben. Daraus hören wir den zweiten Satz, Adagio Cantabile.
Thank you.
Aus der schottischen Fantasie in Es-Dur von Max Bruch haben wir den zweiten Satz Adagio Cantabile gehört und hier ganz sanft gespielt von Guy Braunstein, dem Geiger und ehemaligen Konzertmeister der Berliner Philharmoniker. Und hier hat er aber zusammen mit den Bamberger Symphonikern unter Ian Marin gespielt. Und jetzt ist bei mir Matthias Keter im Studio. Hallo Matthias.
Hallo.
Und du hast natürlich wieder etwas ganz Besonderes außer der Reihe mitgebracht. Also heute ist ja der 4. April, Smetanas Geburtstag. Und du hast eine tschechische Oper mitgebracht. Aber bei dir sind wir auf der Gegenparty. Wir feiern nicht Smetana, sondern wir feiern einen Komponisten, einen tschechischen Komponisten. Also ich hatte den nicht auf dem Schirm und wahrscheinlich kennt ihn kaum jemand, Willem Blodek.
Ja, das ist erstaunlich, weil du sagst Wilhelm Blodek und Smetana. Ich sage jetzt schon mal zur Verteidigung dazu, die mochten sich. Ist ja nicht selbstverständlich. Also sie waren Konkurrenten, aber sie mochten sich. Das ist ein typisches Beispiel für einen Einwerk-Komponisten. Also Smetana, Zeitgenosse, wie du schon gesagt hast, relativ früh gestorben, 1874, der nur eine vollendete Oper hinterlassen hat. Und die ist hier restauriert, neu aufgelegt worden. Eine ältere Gesamtaufnahme im Brunnen heißt die. Das war ein Werk, das war lange ein Repertoirestück in Tschechien bis in die 1950er Jahre rein. Und auch heute noch nicht ganz vergessen.
Aber Dvořák und Smetana, das waren ja die beiden, die die tschechische, böhmische Musikszene dominiert haben.
Ja.
Oder war das damals, also kommt uns das aus heutiger Perspektive nur so vor und damals war das doch ein bisschen vielseitiger?
Ja, das war viel vielseitiger. Man muss sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen wie bei Verdi in Italien. Da kennen wir ja eigentlich nach 1850 auch nur noch Verdi. Was da sonst noch so unterwegs war, die Namen sind alle vergessen. Hier ist das eben so ähnlich. Da gab es durchaus Opernkomponisten, die waren zum Beispiel weitaus erfolgreicher als Dvořák. Der hat ja sehr lange gebraucht, bis er als Opernkomponist dann endlich mit Rosaika auch Fuß gefasst hat. Und da ist es dann schon eine enorme Leistung, dass dieser Blodek, dass dem das als einzigem eigentlich gelungen ist, sich neben den beiden fest zu etablieren und zäh im Repertoire zu halten mit diesem ominösen Brunnen.
Und das ist auch noch seine einzige Oper. Also ja. Umso erstaunlicher, oder?
Ja, also das ist interessant, auch das Werk, weil es durchaus Parallelen gibt zu Smetana zum Beispiel. Der Librettist Karel Sabina, das ist auch der von der verkauften Braut. Und tatsächlich kam diese Oper im Brunnen nur ein Jahr nach der verkauften Braut raus und hat auch andere Parallelen, zum Beispiel sehr schöne volkstümliche Chorszenen.
Ein Ausschnitt aus der Oper Im Brunnen von Willem Blodek. Und diese Oper ist jetzt neu herausgekommen in einer alten Aufnahme. Im Brunnen ist ja ein ungewöhnlicher Titel.
Ja.
Ist da ein Kind in den Brunnen gefallen und dann der Deckel drauf gemacht worden? Oder worum geht's da?
Ja, es klingt ein bisschen wie ein Roman von Stephen King oder so. Nach einem Horror-Szenario, ist aber recht harmlos. Übrigens fällt mir immer wieder auf, diese tschechischen Libretti aus dieser Zeit im 19. Jahrhundert, die sind immer noch ein bisschen biederer und infantiler als anderswo in Europa. Da muss wohl der Moralkodex besonders streng gewesen sein. Auch hier eigentlich alles ganz harmlos. Es geht um einen Brunnen im Wald, wo angeblich die Zukunft vorausgesagt werden kann. Also wenn man nachts bei Vollmond in diesen Brunnen guckt, dann soll man angeblich im Spiegelbild daneben sich dann seinen zukünftigen oder ihren Lebenspartner erblicken. Und das führt dann zu verschiedenen albernen Verwicklungen und Verwirrungen. Das ist eine relativ harmlose Dreiecksgeschichte, bietet aber eben auch schöne Möglichkeiten für romantische Szenen, Mondschein und Wald. Das war durchaus was für Blodek, der eben sich auch sehr an der deutschen Romantik orientiert hat.
Soweit zur Handlung und zum Libretto. Also bieder und infantil, hast du gesagt. Klingt die Musik auch so?
Nee, erstaunlich. Es ist eine sonderbare Mischung. Einerseits spürt man hier schon, das ist ein Werk, wie gesagt, von 1867, dass Blodeck sich immer noch stark an der deutschen Spieloper orientiert, die auch schon ein bisschen überholt war. Lortzing hört man durch, aber viel auch Otto Nicolai, Lustigen Weiber von Windsor, was ich sehr schön finde. Aber formal ist er auch spannend, der geht da zu dieser Zeit schon über Smetana hinaus und präsentiert die erste durchkomponierte tschechische komische Oper. Das muss Smetana sehr beeindruckt haben. Und dieser Mann gilt auch, das wusste ich nicht, das habe ich jetzt gelernt, als Erfinder des großen lyrischen Intermezzos in der Oper. Also um einen Akter, wir kennen das ja bei Mascagni oder Leoncavallo. Und also hier schon viel früher schreibt er einen langen Mondaufgang für Orchester.
So lässt Willem Blodeck den Mond aufgehen in seiner Oper im Brunnen. Schön auch mit dem Harfengezupfe dann noch. Ja. Da blinkt richtig der Mond wahrscheinlich auf dem Wasser oder auf dem Tau. Wie auch immer.
Hast du eine tolle Fantasie.
Ja, ja. Ne? Ja, du hast sie beflügelt hier mit der Libretto-Beschreibung und dem Spiegelbild im Brunnen. Ja, und diese Oper ist ja jetzt neu herausgegeben. Das ist eine remasterte Digitalisierung einer Schallplatten-Gesamtaufnahme aus den 50er Jahren. 50er Jahre, ist das noch gut anhörbar oder schon überholt?
Nee, ich finde, die sind gut anhörbar, diese Aufnahmen aus Tschechien, aus den 50er, 60er Jahren oder Tschechoslowakei ja damals. Das war damals eine goldene Ära, was Nationaloper auf CD angeht. Und ich habe ja auch schon letztes Jahr begeistert gesprochen über die Restaurierung aller Smetana-Opern. Letztes Jahr war ja Smetana-Jahr und Supraphon, diese tschechische Firma, hat das gemacht, weil es ist eben auch eine wahnsinnig gute Riege an Sängern und Sängerinnen da unterwegs und es herrscht auch diese enorme Begeisterung, das wieder zu entdecken oder auch festzuhalten für die Ewigkeit auf der Platte und mich beeindruckt immer diese Distanzlosigkeit auch, mit der man sich da quasi reinkniet, verbunden mit der Brillanz der Stimmen. Das ist so eine Kombination wie Fett und Zucker, konsumiert man gerne und also mir hat das wirklich riesen Spaß gemacht, also hier auch wieder so Stimmen wieder zu entdecken, die man auch von Smetana her kennt, Ivo Cidok zum Beispiel, Milada Shubertova. Und ich glaube, auch jüngere Leute, eine jüngere Generation von Hörern könnte da Spaß dran haben. Da könnte der Funke durchaus überspringen.
Das Quartett, ich sage jetzt nicht den tschechischen Namen, da komme ich mit der Aussprache, glaube ich, nicht zurecht, genau. Aber aus der Oper Im Brunnen von Wilhelm Blodeck, eine historische Aufnahme, remastered. Das ist ja wohl jetzt so ein neuer Retro-Trend, habe ich den Eindruck, denn in letzter Zeit kommen ja etliche Aufnahmen raus, die vor ein paar Jahrzehnten entstanden sind.
Genau, also es ist, kommt eine Menge raus. Ich denke jetzt zum Beispiel auch an die neu remasterte Callas-Gesamtausgabe, auch letztes Jahr. Jetzt gibt es wieder alten Live-Karajan, der auf uns zukommt. Und da passt diese Oper auch ganz gut rein. Das hat, glaube ich, auch was zu tun mit den neuen technischen Möglichkeiten, das zu bearbeiten. Also es gab ja schon mal so eine Welle, kurz nachdem sich die CD jetzt endgültig etabliert hat, auch als erschwingliches Medium, so Ende der 90er ging das los, kann ich mich erinnern. Da kam dann tonnenweise so remaster verbesserte Aufnahmen raus. Vieles dann auch auf fragwürdigem Niveau. Also man hört zum Beispiel bis in die 1910er auf diesen CDs dann auch die Master-Tapes rauschen immer noch. Oder man hat es so radikalisiert, dass man dann ganz neutral das gemacht hat, dass da gar nichts mehr zu hören ist, außer den Stimmen, was auch so ein bisschen anämisch klingt. Und jetzt bemüht man sich um so eine Mischung, habe ich das Gefühl. Also Klarheit und authentischen Klang. Und da gehört diese Blodeck-Oper auch hin. Wurde zum zweiten Mal digitalisiert schon und sehr vorbildlich. Und es gibt hier noch was Besonderes, also ein Glücksfall. Das ist auch für die Tschechen eine wichtige Aufnahme, weil es ist die zweite Operngesamtaufnahme in Stereo überhaupt, die gemacht wurde. Gibt noch eine Katja Kabanova vorher weg. Aber interessanterweise wurde die nie als Stereo veröffentlicht, weil die Leute hatten auch gar keine Stereoanlagen. Die waren also so früh in den 50ern, dass man das eher als Experiment bezeichnen muss. Jetzt gibt es also zum ersten Mal überhaupt hier die originale Stereo-Fassung zu hören. Also ganz retro ist es nicht, gibt schon auch was Neues.
Und wir hören jetzt noch das Finale aus der Oper Im Brunnen von Wilhelm Blodeck.
Thank you.
Das Finale aus der Oper Im Brunnen des tschechischen Komponisten Willem Blodek ist das. Und diese Aufnahme, die Gesamtaufnahme dieser Oper in einem Akt, die wurde in den 50er Jahren gemacht, ist jetzt remastert worden und beim Label Supraphon erschienen. Mit dem Chor und Orchester des Nationaltheaters Prag unter der Leitung von František Škvor und tollen Solisten. Matthias Keter hat uns die Oper vorgestellt und seine Rezension und auch andere Rezensionen von neuen oder wie hier neu aufgelegten Aufnahmen, die finden Sie wie gehabt auf radio3.de. Kammermusik von Johannes Brahms, immer wieder wunderbar. Wir haben hier aus dem Klaviertrio Nummer 3 in C-Moll den zweiten Satz gehört, das Presto. Ja, und das klingt nicht nach einem energiegeladenen Vorwärtsstürmen, wie das bei Presto sonst so ist, sondern das hat so einen geheimnisvollen, fast mystischen Charakter. Und wir haben ja eine Aufnahme gehört mit dem Pianisten Emmanuel X, mit dem Geiger Leonidas Kavakos und mit Yo-Yo Ma, dem Cellisten.
Radio 3. Kultur kompakt.
Immer wieder und immer noch.
Heute den ganzen Tag.
Heute den ganzen Tag mit Anne Spohr im Dauereinsatz. Und zuerst haben wir eine brandneue Meldung im doppelten Sinne. Die ist nämlich gerade freigegeben. Der Schauspieler Matthias Brandt, der bekommt den Deutschen Sprachpreis 2025.
Er wird damit für seine nuancenreiche Sprachkunst geehrt. Er habe sich große Verdienste um die deutsche Sprache erworben, so die Henning-Kaufmann-Stiftung. Der Sohn des ehemaligen Politikers Willy Brandt ist 1961 in Berlin geboren worden und wuchs mit den Sprachen Deutsch und Norwegisch auf. Es heißt, Sprache sei für ihn ein Mittel, Personen und Gegenstände neu entstehen zu lassen. Damit habe sich Brandt große Verdienste um die deutsche Sprache erworben. Brandt wurde an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover ausgebildet und man kennt ihn als Kommissar Hans von Meufels im Polizeiruf 110 oder er spielt auch August Bender in Babylon Berlin. Die Preisverleihung findet im Juni in Kassel statt. Der Deutsche Sprachpreis im vergangenen Jahr ging an den Reklam Verlag.
Und jetzt haben wir eine Meldung für Kinder. Welchen Alters auch immer, denke ich mal, oder?
Ja, für Kinder, für große Kinder, auch für Eltern, die vielleicht dann mit ihren Kindern dahin gehen. Denn es kommt ein neuer Pumuckl-Film ins Kino. Und zwar heißt der Das Pumuckl und das große Missverständnis. Bis Herbst muss man sich noch gedulden. Am 30. Oktober kommt dieser Film ins Kino und der kleine Kobold und sein Schreinermeister erleben da neue Abenteuer. Wir hören mal kurz rein.
Ida, schau an, ich hab da was gefunden. Schau, wer kommt denn da?
Ja, wo kommt denn jetzt die Schildkröten her?
Darf ich vorstellen? Sie heißt Schildergard.
Schildegard, sehr schön.
Genau. Und der Meister Eder, man hat es vielleicht gerade gehört, der wird gespielt von Florian Brückner. Der Pumuckl wird von Maximilian Schafroth gespielt und gesprochen, aber die Stimme, das hat man vielleicht eben gerade gehört, wird mit Hilfe von künstlicher Intelligenz in die Stimme von Hans Klarin verwandelt. Der hat ja früher den Pumuckl immer gesprochen in Hörspielen, Fernsehserien und ja, hat ihm die Stimme geliehen, die man heute so vom Pumuckl im Ohr hat. Also ab 30. Oktober im Kino Pumuckl und das große Missverständnis.
Ja, die Stimme klang sehr echt, ich kann mich noch erinnern. So, und dein Tipp, das ist jetzt vor allem was für Leseratten, denn heute findet die Nacht der Bibliotheken statt. Dieses Jahr das erste Mal bundesweit, also natürlich auch in Berlin und in Brandenburg.
Das Motto dieses Jahr lautet Wissen, Teilen, Entdecken. Es öffnen kleine und große Bibliotheken, Spezialbibliotheken, öffentliche und wissenschaftliche Bibliotheken und sie laden jeden ein, die vielfältigen Angebote zu entdecken. Ich nenne nur mal so ein paar Beispiele. Zum Beispiel in der Gemeindebibliothek Birkenwerder heißt es Literatur trifft Kunst. Da gibt es Musik und Künstler und Künstlerinnen zeigen ihre Werke. Es gibt auch ein paar Snacks und Getränke. Die Kreisbibliothek des Landeskreises Spree-Neiße in Spremberg veranstaltet ein sogenanntes Blind Date mit einem Buch. Da kann man sich ein verpacktes Buch ausleihen und sich komplett überraschen lassen. Im besten Fall findet man dann einen Lieblingsautor oder man sagt, nee, also von dem lese ich nichts mehr. Kann auch passieren.
Kann auch passieren, ja.
Für Kinder gibt es gute Angebote und ja, da wird für jeden was dabei sein. Weitere Informationen gibt es auf der Seite nachderbibliotheken.de.
Ja, und nachher haben wir hier auf Radio 3 ja auch noch Sophia Hörmannsdorfer zu Gast. Sie koordiniert diese Nacht der Bibliotheken an den drei Standorten der Universitätsbibliothek Cottbus-Senftenberg. Gegen 16.20 Uhr wird sie uns erzählen, was da alles stattfinden wird. Ich danke dir, Anne.
Gerne.
Kultur kompakt. Auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB. Die ARD wird 75.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen.
Berliner aus dem Ost- und Westteil der Stadt erklettern die Mauer.
Neuartiges Coronavirus.
Unser öffentlich-rechtliches Programm berichtet unabhängig, informiert und erzählt. Aus der Gesellschaft, für die Gesellschaft, für alle.
Ohrenbär, Hörgeschichten für Kinder.
Tja, hier spricht Kermit der Frosch und ich gebe jetzt zurück zur ganz normalen Schuh. Schau!
Den 75. feiern wir nun gemeinsam mit einer Jubiläumsaktionswoche. Wir von Radio 3 steuern unser Kultur-Know-how bei. Und wir senden Hörenswertes aus allen Sendeanstalten bundesweit.
Sensationell!
75 Jahre ARD. Die Jubiläumsaktionswoche vom 31. März bis zum 5. April. Radio 3. Wie es euch gefällt.
Das Orgelkonzert in B-Dur von Georg Friedrich Händel haben wir hier gehört. Im Werkverzeichnis hat es die Nummer 290. Aufgenommen wurde dieses Konzert im Goldenen Saal des Musikvereins Wien. Martin Haselböck hat an der Rieger-Orgel gespielt und wurde vom Orchester Wiener Akademie unter der Leitung von Martin Haselböck, also von ihm selbst, begleitet. Am Sonntag tritt die Singakademie Potsdam zusammen mit dem Deutschen Filmorchester Babelsberg im Potsdamer Nikolaisaal auf. Und das Konzert steht unter dem Motto »Der amerikanische Traum«. Und da wird Musik von Wagner, Dvořák, Ives und Bernstein aufgeführt. Am Anfang steht »Vorspiel und Liebestod« aus der Oper »Tristan und Isolde« von Richard Wagner auf dem Programm. Eines der einflussreichsten und am meisten diskutierten Werke der Musikgeschichte, natürlich auch wegen des berühmten Tristan-Akkords. Und diesen Akkord zitiert Antonín Dvořák in seiner D-Dur-Messe. Dvořák, der Komponist, den die Amerikaner zu sich geholt haben, damit er, der Böhme, eine amerikanische Musik formt. Ja, und dann gibt's noch zwei Werke US-amerikanischer Komponisten, The Unanswered Question von Charles Ives und diese unbeantwortete Frage, die Unanswered Question, könnte lauten, ist die tonale oder die atonale Musik der Weg des 20. Jahrhunderts? Diese Frage glaubte jedenfalls Leonard Bernstein aus dem Werk herauszuhören. Und diese Frage hat Bernstein mit seinen Chichester-Psalms beantwortet. Die hat er geschrieben, nachdem er sich sehr intensiv mit der Zwölftontechnik beschäftigt hatte. Das Ergebnis? Ein tonales Werk in B-Dur. Also ein sehr abwechslungsreiches Programm mit dem Titel »Der amerikanische Traum«, aufgeführt von der Singakademie Potsdam und dem Deutschen Filmorchester Babelsberg unter der Leitung von Nils Jensen. Sonntagabend, also übermorgen, im Potsdamer Nikolaisaal. Das Konzert beginnt 17 Uhr und eine Stunde früher gibt es eine Konzerteinführung. Es gibt noch Karten, die kosten zwischen 15 und 24 Euro. Oder auch nur einen Anruf bei uns, denn wir verlosen jetzt Radio 3 Karten für das Konzert am Sonntag 17 Uhr im Nikolaisaal Potsdam. Unter der Nummer 030 30 20 00 40. Viel Glück! Aus der Sinfonie Nummer 1 in D-Moll von Alexander Zemlinsky haben wir das Scherzo gehört mit dem BBC National Orchestra of Wales unter der Leitung von Martin Brabbins. Unexpected America, unerwartetes Amerika, so heißt das aktuelle Album des deutschen Geigers Oscar Boorkes und des französischen Pianisten Franck Bralais. Und der Titel hält, was er verspricht. Auf diesem Album spielen sie Musik von amerikanischen Komponisten, deren Namen hierzulande kaum bekannt, geschweige denn geläufig sind. Oder haben Sie schon mal von dem Komponisten Paul Schönfield gehört? Der ist vor ziemlich genau einem Jahr gestorben und er hat in die klassische Musik verschiedene Stilelemente integriert, aus der jüdischen Musik, dem Jazz, der Folklore oder wie hier aus der Tango-Musik. Aus den Four Souvenirs des US-amerikanischen Komponisten Paul Schönfield war das die Nummer 2, der Tango, gespielt von dem Geiger Oscar Boorkes und dem Pianisten Franck Bralais von ihrem aktuellen Album Unexpected America. Und das hier ist Klaviermusik von Edward Grieg.
Kompositionen eigens fürs Radio. Opern wie diese, der Ozeanflug von Kurt Weill. Die Kammersymphonie Berlin blickt auf 100 Jahre Radiomusik zurück. In ihrer Reihe Funkoper. Selten gespielte Werke von zum Teil heute vergessenen Komponisten. Zum Auftakt der Reihe Franz Schrekers kleine Suite, Max Buttings heitere Musik und Kurt Weills Ozeanflug. Funkoper, 100 Jahre Radiomusik. Das erste Konzert mit der Kammersymphonie Berlin unter der Leitung von Jürgen Bruns. Außerdem mit dem Radiosprecher Stefan Lang, der Berliner Singakademie und Solisten. Am Dienstag um 20 Uhr im Kammermusiksaal der Philharmonie Berlin. Radio 3, wie es euch gefällt.
13 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Die frühere Berliner Gesundheitssenatorin Karleidje ist wegen Bestechlichkeit zu einer Bewährungsstrafe von 1 Jahr und 6 Monaten verurteilt worden. Das Landgericht Berlin verurteilte auch den mitangeklagten Chef einer Marketingagentur wegen Bestechung zu einer Bewährungsstrafe. Das Gericht ordnete bei Karleidje die Einziehung von etwas mehr als 6.200 Euro an, bei ihrem Mitangeklagten 9.450 Euro. Die SPD-Politikerin hatte für die Planung ihrer Hochzeit eine Agentur ausgewählt, die später den Auftrag für eine Werbekampagne für die Gesundheitsverwaltung erhielt. Eine Rechnung für die Organisation der Hochzeit stellte die Werbeagentur nicht. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, fordert von der Politik mehr Mut im Umgang mit den Zolldrohungen des US-Präsidenten Trump. Die Zukunft Deutschlands werde nicht in den USA gemacht, sagte DIW-Präsident Fratscher im RBB 24 Inforadio. Matthias Wetzel, RBB 24.
Fratscher forderte einen wirtschaftspolitischen Kurswechsel. Nötig seien erhebliche Investitionen in Deutschland. Die 500 Milliarden aus dem Sondervermögen seien ein erster Schritt. Weitere Schritte müssten aber folgen. Dazu gehöre eine Steuerreform, die nicht nur Unternehmen, sondern auch kleine und mittlere Einkommen entlaste, sodass sich Arbeit mehr lohne. Auch die Sozialsysteme müssten verändert werden, sodass nicht immer die junge Generation stärker zur Kasse gebeten wird. Die besten Gegenzölle sind nach Fratschers Worten Zölle für US-Digitalkonzerne. Der Güterexport aus den USA nach Europa und Deutschland sei nicht besonders groß. Zölle für Tech-Konzerne täten dagegen den Amerikanern weh, vor allem denen, die Donald Trump unterstützen.
China hat neue Zölle auf Waren aus den USA angekündigt in Höhe von 34%. Sie sollen ab Mitte nächster Woche gelten. Das chinesische Handelsministerium hat außerdem angekündigt, dass für den Export von 7 seltenen Erden Kontrollen eingeführt würden, zum Beispiel für Yttrium, das in Elektrogeräten verwendet wird. Die Ankündigung ist eine Reaktion auf den Schritt der USA, Waren aus fast allen Ländern der Welt mit höheren Zöllen zu belegen. Chinesische Produkte hat US-Präsident